Vers 14. Wer sowohl Sambhuti, die entfaltete Welt, als auch die Auflösung wirklich versteht, der überschreitet durch das Verstehen der Auflösung den Tod und durch die Erkenntnis des Entfalteten erlangt und kostet er das Unsterbliche. Erläuterung: Dieser Vers beschreibt, dass man auf dem Weg zur Transzendenz genau erkennen soll, wie die Entfaltung der vor uns sichtbaren Welt vonstatten geht, wie sie ins Entstehen gelangt. Ebenso soll man genau beobachten und verstehen, wie die Welt in jedem Augenblick mit jedem Atemzug, den wir tun, vollkommen in Auflösung und Disintegration begriffen ist. Zerstörung von allem geschieht in jedem Moment. Beides ist nämlich veranlasst, geführt und getan unter der Vorherrschaft Gottes. Die materielle Energie an sich ist ohne Bewegung. Wenn es heißt, die Welt sei Leiden, dann ist damit ausschließlich meine Verhaftung an die Welt und meine Verstrickung und Verknüpfung und die Absorption des Bewusstseins mit ihr gemeint. Also all die Hoffnungen und Erwartungen, die man auf sie übertragen hatte. Es gibt kein Leid in Ishvara Shristi, in der Schöpfung des Herrn. Die Lebenssituationen können wir nicht immer wählen. Vieles kommt unerwünscht. Die existenzielle Schwere aber ist selbst auferlegt. Die Bhagavad Gita erklärt, dass nicht die Welt in sich leidvoll ist, sondern nur die nicht erfüllte Erwartung, die man in sie hatte. Die Natur gilt als die Ursache aller materiellen Ursachen und Wirkungen. Die Seele aber ist die Ursache von der Erfahrung von materiellem Glück und Leid. Bhagavad Gita 13.21. Das Bhagavatam beschreibt, wie eigentlich überall immer nur Gott alles wirkt, alles durchdringt und alles ist. Ich existierte vor der Schöpfung, wenn es nichts gibt außer meiner selbst. Denn den, den du jetzt vor dir siehst, bin auch ich, die höchste Persönlichkeit Gottes. Und nach der vollständigen Auflösung ist das, was bleibt, ebenfalls ich. Srimad Bhagavatam 2.9.33. In diesem Bewusstsein betrachtet, sieht man nicht mehr nur die ausgestalteten Formen der Materie, sondern betrachtet im Entstehen und Vergehen das Wirken Gottes. Man schaut auf sein Tun. Wahrheit schließt nichts aus. Alles ist in ihr enthalten. Wirklichkeit bedeutet, dass die spirituelle Welt und die materielle Welt parallel ewiglich existieren. Das Wirken Gottes ist in beiden gleichermaßen erkennbar. Oft wird gefragt, wenn doch Gott wirklich existieren sollte und mit uns kommunizieren wollte, so dürfte das doch einem allmächtigen Wesen nicht allzu schwer fallen. Ein moderner Agnostiker hat Gott vorgeschlagen, dringend seinen PR-Berater zu wechseln. Er könnte beispielsweise in der UNO-Vollversammlung eine flammende Rede in Gestalt des brennenden Dornenbusches halten oder in riesigen, unauslöschlichen Buchstaben an den Himmel schreiben: Liebe Geschöpfe, mich gibt es wirklich. Aber quer durch die Geschichte hindurch liefert er endlos viele Gründe, seine Existenz in Zweifel zu ziehen. Das Wirken Gottes bleibt effektiv verborgen, wenn man ihn ausschließen möchte. Bhagavad Gita 7.25. Er gewährt das Recht auf Unwissenheit. Doch seine Kommunikationsstrategie ist brillant. Im aufrichtigen Wunsch nach der Erinnerung an ihn taucht augenblicklich Zeugnis seiner Allmacht und Allgüte in jedem Lebensmoment und in jedem Ablauf in der gesamten Schöpfung auf. In der Lebenshaltung des Wunsches nach Gottes Ausblendung findet man in der Betrachtung der exakt gleichen Welt und den exakt gleichen Umständen nicht einmal die geringste Spur von ihm. Der Vers besagt, dass man durch das Verstehen, wie Gott hinter allen Auflösungsabläufen steht, den Tod überwindet. Das bedeutet, dass man nicht einfach nur fühlt, von einer Kraft hinweggerafft zu werden, sondern dass da ein bewusster Wegnehmer existiert. Der Totalverlust des Todes verliert seine beängstigende Wucht, wenn man sie als Kraft Gottes versteht. Sein Wegnehmen ist genauso Segen wie das Geben. Denn es geht nicht um die Dinge, die geschenkt oder entnommen wurden, sondern um den, der im Geben und Nehmen die gleiche Güte vermittelt. Es wäre falsch, Gott in dieser Welt nur in dem Guten, Großen und Herrlichen repräsentiert zu sehen. Die Kräfte Gottes durchdringen die gesamte ambivalente materielle Welt, im Tod nicht weniger als im Leben. Dass man das eine als gut und das andere als schlecht bezeichnet, ist ein Symptom der eigenen Erwartungshaltung und Selbstplatzierung. Wenn man dieses selber setzt, erscheinen gewisse Dinge als förderlich und andere als hinderlich für sein Selbstinteresse. Im Wunsch, nur noch Krishna zu erfreuen, wird alles zum förderlichen Umstand, da keine Kraft im Universum hier noch ein Hindernis darstellen könnte. Auch die materielle Schöpfung ist perfekt, da sie unter der ständigen Führung Gottes steht. Das, was die Menschen als grausam empfinden, ist das Phänomen, dass die materielle Schöpfung effektiv nicht dazu da ist, die Eigenbelange ihrer Bewohner zu erfüllen. In der Erkenntnis Gottes als Wegnehmer entfällt die Tendenz, sich gegen den Tod und die Angst vor ihm zur Wehr zu setzen, was die Art und Weise der Verknüpfung damit darstellte. Dabei entfallen alle Sorgen und alle Schwerheit. Der Tod entfällt, wenn man Gott in seinem Wirken als Auflöser zuschaut. Dann existiert nicht mehr die Tragik eines persönlichen Verlustes, sondern man schaut Gott einfach still in seinem Aspekt als Weltenwandler zu. Es ist nicht mehr eine Katastrophe und eine Nichtung aller eigenen Möglichkeiten, sondern eine Teilhabe am Wunder der Auflösung. Dann wird der Tod zu einem Tor des Anvertrauens an diese Kraft. Der Vers besagt dann auch, dass man durch die Kenntnis und das Verstehen, wie Gott alles zusammenfügt und schöpft, die Lieblichkeit Gottes erlangt und sie auch kostet. Wenn man in allem Entstehen die Hand Gottes beobachtet, bleibt man nicht mehr an der Schöpfung selber stehen, sondern sieht Sri Krishna als Schöpfer in der Schöpfung. Religion tritt nicht in einen Krieg gegen das kleine Glück in der Welt, sondern betrachtet alles Schöne und Wunderbare einfach nicht als das Endgültige, sondern nur als eine zarte Spur, die Gott in die Welt hineingelegt hat, als Hinweis auf ihn, Bhagavad Gita 10.41. In diesem Bewusstsein die Welt betrachtend, verliert man sich nicht mehr in den zahllosen Gestalten und Formen in ihr, siehe Vers 12, Sambhuti, sondern erkennt diese als eine schwache Reflexion seiner Lieblichkeit und Vielfalt in der spirituellen Welt. Im Madhurastakam sagt ein solch Gottverliebter, dass er Gottes Lieblichkeit selbst in der materiellen Welt reflektiert erkenne. Shristhir Madhuram. Lieber Krishna, Lange Zeit wollte ich nur haben und nichts geben, hielt meinen Blick starr gerichtet auf deine Geschenke. Ich habe nie aufgeschaut zu deinem unsäglich liebenswürdigen Antlitz, das sich mir anbot. Du hast nur einmal die Hand zurückgezogen, damit ich aufschaue. Vielleicht war ich ein wenig erstaunt zuerst, fast erschrocken, dass die Hand mit der Gabe nicht mehr da ist. Dann aber tief beglückt, weil ich etwas so unbeschreiblich viel Schöneres und Gütigeres sehen darf. Nun schaue ich nicht mehr auf die Hand zurück, auch wenn diese wieder gibt. Ich bleibe bei deinem Anblick. Der Grund, weswegen die Erkenntnis, dass Gott hinter aller Auflösung wirkt, den Tod überwindet und die Kenntnis, wie er alle Schöpfung zusammenfügt, einen zur Gotteserkenntnis führt, beinhaltet zwei wesentliche spirituelle Prinzipien. Erstens, in der Auflösung erkennt man eine wirkende Kraft Gottes, die aber noch nichts von sich selber preisgibt und noch nichts über das Wesen Gottes besagt. In der vielgestalteten Schöpfung jedoch finden sich bereits Hinweise auf Gottes Sein, seine Gestalt und seine Eigenschaften. Die Kraft Gottes erkennend erlaubt einen die Verwirklichung mit der Vergänglichkeitssphäre, den Tod zu überwinden. Die Ahnung auf sein individuelles Sein, von welcher alle Kraft ausgeht, ermöglicht Liebe. Darin existiert Austausch und somit auch die Freude. Das Prinzip der Anziehung, in Klammer auf Gott hinzu, ist immer stärker als das der Abwendung. Abkehr vom Tod, Abkehr von der materiellen Welt. Zweitens, Gott als der Auflösende erkennend, überwindet zwar den Tod, aber schenkt noch keinen Gotteszugang. Solange noch das Bedürfnis einer Abwehr, eines Abstoßens von etwas existiert, ist man noch nicht angekommen. Das heißt, darin existiert noch eine Unruhe des Geistes, eine Bedürftigkeit. Der bedürftige Geist aber ist nicht bereit für die Tiefe. Wohin richten wir uns aus Gewohnheit aus, um Bedürftigkeit zu füllen? Viele liebe Menschen, die eigenen Kinder, der geliebte Partner, sie sind einfach da. Sie stellen aufgrund ihrer Nähe und sofortigen Erreichbarkeit und Greifbarkeit eine ganz große Versuchung für einen dar, sich durch sie der eigenen inneren Bedürftigkeit zu entledigen, was effektiv für ganz kurze Zeit sogar funktionieren mag. Eigentlich stellt aber genau dies einen Missbrauch dar, da man die Umgebung zur eigenen inneren Lochfüllung missbraucht. Dass wir die Erfahrung von Bedürftigkeit machen, ist nichts Ungewöhnliches. Es ist die Folge des Ausstreuens des Ichs in die Welt, im Glauben, dort substanziell ernährt werden zu können. Diese Erfahrung einzugestehen, ist bereits ein erster wichtiger Schritt, da man den Glauben an die Kompensation verloren hat. Ruhm, Anerkennung, Liebe, Verbundenheit, der Aufgehobenheit im Kreise der Menschen, die einen lieb sind. All dies waren nur Überdeckungen und ein Greifen im Außen und haben ganz tief in uns unser Urbedürfnis nach Gottes Beziehung verdeckt. Die Ersatzbefriedigungen als solche zu erkennen, ist ein wesentlicher Bestandteil des Aufwachens. Eingeladener Mangel ist ein Sog, der einen in die Tiefe zieht. Dann verweist er uns wieder auf Gott hin. Verbindung zum nächsten Vers. Kenntnis der Wahrheit wird immer in eine Konsequenz führen. Tut sie dies nicht, ist es eine nicht erkannte Wahrheit. Nachdem fundamentale Prinzipien erkannt wurden, beginnt die Seele, sich nur noch zu verneigen uns zu beten. Die Gottesbegegnung geschieht durch Offenbarung. Die Wahrnehmung des göttlichen Lichtes liegt noch in der Kapazität der Seele und stellt die letzte Möglichkeit der Eigenbemühung dar. Erst wenn die Seele von einem Funken seiner Gnade gesegnet wird, kann er etwas über den individuellen Aspekt Gottes erkennen. Bhagavatam 10.14.29. Die nächsten drei Verse sind ein Flehen um Gnade, weil Bhakti, ergebende Gottesliebe, nicht mehr ein Produkt des eigenen Machens ist. Die Unkenntnis Gottes bestand nicht nur aus eigenen Missverständnissen bezüglich der Natur und der Beschaffenheit der Welt. Ein weiterer Schleier besteht aus Gottes ewigem spirituellen Glanz, dem Brahman. Diesen zu überwinden obliegt nicht mehr der Eigenbemühung der Seele, sondern wird von Gott weggezogen, wenn eine Seele auch wirklich ihn in seiner ewigen Gestalt schauen will. Dafür betet sie hier.